Diesmal bin ich richtig pünktlich. Noch 2 Stunden bis zum Abflug nach Moskau. Ich will in aller Ruhe einchecken, stelle meinen Koffer auf die Rampe, lege das Ticket auf den Tisch und der Schaltermensch sucht routiniert in seinem Computer. Er drückt auf diese verschiedenen Tasten, sucht und runzelt mit der Stirn und sucht. Da sagte: Tja, tut mir leid, Nestvogel haben wir hier nicht. Ich sage, es kann doch nicht sein. Ich habe doch schon vor Wochen gebucht. Ich muss zu einer Konferenz in Moskau. Ich muss einen Vortrag halten. Ich brauche den Flug. Da sagt er: Sorry, Sie stehen aber nicht auf dieser Liste. Da sage ich: Das gibt's auch gar nicht. Warum stehe ich nicht auf der Liste? Und dann verwies er mich an eine freundliche Kollegin, die sollte mir das erklären. Er sagt: Ja, vielleicht findet die ja noch irgendeine Lösung. Und am Ende ist es dann doch noch gut gegangen. Sie hatten unter N wie Nestvogel gesucht, mich aber unter D wie Dr. Nestvogel eingetragen. Das war natürlich Schicksal. Das ließ sich dann schnell aufklären und ich kam dann doch noch in meine Maschine nach Moskau und es wurde dann eine sehr schöne Konferenz zusammen mit den Mitchristen dort in Moskau, auch in unserem Predigtext. Heute Morgen geht es darum, ob bestimmte Leute in einer bestimmten Liste stehen oder ob sie da nicht drin stehen. Da die damals noch keinen Computer hatten, hieß das ganz schlicht Buch. Sie können das sehen in Kapitel 12, ganz unten auf Ihrem Gottesdienstzettel, in Vers 1, also im untersten Abschnitt Vers 1, da heißt es: Aber zu jener Zeit wird dein Volk errettet werden, alle, die im Buch geschrieben stehen. In dem Fall steht natürlich mehr auf dem Spiel als nur eine Konferenz in Moskau. Es geht um gerettet oder verloren. Und was ist nun das für ein Szenario, das uns hier beim Propheten Daniel begegnet? Und wie kommen wir da am Ende vor in diesem Szenario? Das ist unsere Frage. Am letzten Sonntag hatten wir schon gesehen, es handelt sich in diesen letzten Kapiteln, Kapitel 11 und 12 des Buches Daniel, um die letzte große Vision, die Gott diesem greisen Propheten geschenkt hat. Wir wissen, das geschah bereits um 535 vor Christus. Und wir hatten gesehen, dass Daniel in diesen ersten Versen des Kapitels, also was wir am vergangenen Sonntag studiert haben, weite Teile der Weltgeschichte vorhersagt bis etwa 150 vor Christus. Das war erstaunlich. Er nennt dort keine persönlichen Namen, er nennt dort auch keine Jahreszahlen. Aber er schildert Machtkonstellationen und eine politische Entwicklung, in die wir dann rückblickend nur noch die Namen und die Daten eintragen mussten. Das haben wir am letzten Sonntag gesehen. Dieser Bibeltext beweist, wie souverän Gott die Geschichte regiert. Natürlich mindert Gottes Souveränität nicht die Verantwortlichkeit der handelnden Personen. Das ist klar. Innerhalb ihres Rahmens können die Einzelnen Gutes tun und Böses tun. Recht handeln oder falsch handeln. Und letzten Sonntag sind wir bis Vers 35 gekommen. Der letzte König war der Syrer Antiochus IV., hatten wir gesehen. Er hat in Israel gewütet. Er hat viele Juden umgebracht. Er hat den Gottesdienst im Tempel zerstört, bis ihn schließlich die mutigen Makkabäer in die Schranken gewiesen haben und Israel um 143 vor Christus wieder unabhängig war. Da haben wir den Schnitt gemacht letzten Sonntag. Und wenn wir nun heute weiterlesen, ab Vers 36, und dann noch bis zum Anfang von Kapitel 12. Dann geht es auf den ersten Blick scheinbar bruchlos weiter. Da ist auch von einem König die Rede. Aber beim zweiten Hinsehen wird deutlich, mit Vers 36 macht die Prophetie dann nochmal einen riesigen Sprung in die Zukunft. Nicht nur in die Zukunft von Daniel, sondern was dann kommt, das liegt auch für uns in der Zukunft. Und der König, so geht es hier los in Vers 36, wird tun, was er will. Und er wird sich überheben und groß tun gegen alles, was Gott ist. Und gegen den Gott aller Götter wird er Ungeheuerliches reden. Und es wird ihm gelingen, bis sich der Zorn, gemeint ist der Zorn Gottes, ausgewirkt hat. Denn es muss geschehen, was beschlossen ist. Auch die Götter seiner Väter wird er nicht achten. Er wird weder den Lieblingsgott der Frauen noch einen anderen Gott achten. Denn er wird sich über alles erheben. Seltsame Worte. Was über diesen Herrscher gesagt wird, das passt auch nicht mit Antiochus dem Vierten zusammen, den wir vorher betrachtet hatten. Hier steht in Vers 37, er wird nicht die Götter seiner Väter achten.
Antiochus achtete die Götter seiner Väter, zum Beispiel Zeus und andere.
Und dann steht hier, dass es zu einer Auseinandersetzung kommen wird in Vers 14 mit dem König des Südens und des König des Nordens, dem König des Nordens. Antiochus war aber selbst ein König des Nordens. Also kann Antiochus nicht dieser selbe König hier sein, der mit dem König des Nordens in den Clinch tritt. Vor allem aber die Zeitangabe weist deutlich in die Zukunft. Wenn Sie in Vers 40 sehen, da heißt es, und zur Zeit des Endes werden bestimmte Dinge passieren. Und wenn wir dann ab Vers 1, also Vers 1, das bezieht sich dann immer auf Kapitel 12, weiter gucken, wie diese Zeit beschrieben wird, da heißt es dann, es wird eine Zeit so großer Trübsal sein, Kapitel 12, Vers 1, wie sie noch nie da gewesen ist, seitdem es Menschen gibt, bis zu jener Zeit. Damit ist deutlich, das geht um die ferne Zukunft. Und Jesus selbst hat diese Stelle, Kapitel 12, Vers 1, einmal zitiert, im Rahmen seine Endzeitrede. In Matthäus 24, Vers 21, da hat Jesus gesagt, es wird eine große Trübsal sein, wie sie nicht gewesen ist, von Anfang der Welt bis jetzt und auch nie wieder sein wird. Da hat Jesus wortwörtlich Daniel 12 zitiert und deutlich gemacht, das gehört in die Endzeit. Das gehört in das, was auch für uns noch in der Zukunft liegt. Jesus geht also eindeutig davon aus, dass diese Bedrängnis, diese Trübsal in der Schlussphase der Weltgeschichte stattfinden wird. Und damit haben wir ein erstes Ergebnis. Es spricht also sehr vieles dafür, dass wir hier ab Vers 36 nochmal einen Schnitt machen zu dem, was davor lag und einen Blick nach vorn tun dürfen, weit hinaus in die ferne Zukunft, in das, was nicht nur für Daniel, sondern auch für uns noch in der Zukunft liegt. Wie ferne, wissen wir nicht. Und das heißt, am Ende seiner Prophetie kommt Daniel wieder auf jene eigenartige, geheimnisvolle Person zurück, die wir den Antichristen genannt haben. Diese Person war schon in früheren Kapiteln Daniels immer wieder mal angeklungen. Wir erinnern uns, auch die drei vorangehenden Visionen Daniels liefen am Ende auf den Antichristen hinaus. Das ist also auch nochmal ein starkes Argument dafür, dass hier ebenfalls der Antichrist gemeint ist. Es wurde auch gesagt, wie lange diese Schreckensherrschaft des Antichristen dauern wird, in Daniel 7, Vers 25, nämlich 3,5 Jahre. Das wird die schlimme Schlussphase seiner Schreckensherrschaft sein. Und jetzt am Ende seines Buches gibt Daniel also ein zusammenfassendes Porträt dieser eigenartigen, bizarren Figur des Antichristen. Und wir fragen, wofür brauchen wir das? Warum sollen wir uns mit dem Antichristen auseinandersetzen? Es gibt doch erfreulichere Themen, um die man sich kümmern könnte und Themen, die uns auf den ersten Blick näher liegen. Warum? Das hätte sich Daniel damals übrigens auch fragen können. Denn für Daniel waren ja die Ereignisse, die den Antichristen betreffen, nochmals 2500 Jahre weiter entfernt als für uns. Egal, wann immer der Antichrist auftreten wird. Von Daniel aus gesehen kommen die 2500 Jahre Differenz zwischen ihm und uns noch dazu. Ist auch ja noch viel weiter von ihm entfernt. Warum hat Gott ihm das gezeigt? Ich hoffe, das wird in den nächsten Minuten deutlich werden, warum das auch wichtig ist für uns. Sehen Sie also bitte erstmal mit hinein in dieses Porträt. Die ersten Verse, 36 bis 40, die zeichnen das Wesen dieses Mannes. Es ist fast so, als ob die Sünde, als ob das Böse in diesem einen Menschen eine letzte unheimliche Zuspitzung findet. Und der König wird tun, was er will und wird sich überheben und groß tun gegen alles, was Gott ist. Und gegen den Gott aller Götter wird er Ungeheuerliches reden. Und es wird ihm gelingen. Drei Kennzeichen mindestens lassen sich von diesem Antichristen festhalten. Das erste Kennzeichen ist eine totale Selbsterhebung. Eine totale Selbsterhebung. Der König wird tun, was er will. Er wird sich überheben über alles. Er wird keine Grenze respektieren und den totalen Machtanspruch erheben. Auch wenn noch andere Herrscher zu seiner Zeit tätig sein werden, wie die Bibel uns zeigt, wird der Antichrist nach der totalen Kontrolle streben. Von Daniel 7 bis Daniel 9 wissen wir, wie lange diese totalitäre Herrschaft dauern wird. Insgesamt werden es 7 Jahre dauern. Das ist für alle, die Daniel jetzt ein bisschen kennen, die sogenannte 70. Jahrwoche. Und es wird in der Halbzeit dieser 7 Jahre nochmal eine massive Zuspitzung geben für die Schlussstrecke, für die zweite Halbzeit, für die letzten 3,5 Jahre. Das haben wir bei Daniel gelernt. In dieser Zeit insgesamt wird der Antichrist versuchen, eine totalitäre Monarchie zu errichten. Und wenn wir fragen, woher bekommt er diese Macht, dann wird deutlich, dass sein System sich nicht allein auf politische Faktoren stützt und verlässt, sondern dass es letztlich, wie die Bibel uns ganz offen sagt, auch von dämonischen, von teuflischen Kräften gestützt wird. Das mag uns erstaunen, aber die Bibel redet sehr offen darüber. Das hat auch der Apostel Paulus schon beschrieben im 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, Vers 9. Da redet er über diesen Antichristen. Und da sagt er in 2. Thessalonicher 2, Vers 9, der Böse aber wird in der Macht des Satans auftreten, mit großer Kraft und lügenhaften Zeichen und Wundern. Also er wird die Kraft Satans auf seiner Seite haben. Und er wird Zeichen und Wunder, das heißt, er wird übernatürliche Dinge tun können, wahrscheinlich Heilungen vollbringen können, möglicherweise irgendwelche erstaunlichen Dinge in der Natur bewirken können. Und das wird ihm Respekt bei vielen Menschen einbringen. Und das wird viele auch erschrecken lassen vor ihm. Es wird manche Vertrauen fassen lassen zu ihm. Und es wird seine Macht und den Respekt vor ihm unterstreichen. Und was er will, ist die totale Weltbeherrschung. Er wird keinerlei Machteinschränkung respektieren. Dieses antichristliche Projekt, so hatten wir vorher schon bei Daniel gesehen, versteht sich dann als die Fortsetzung des wiedererstandenen römischen Weltreichs. Es wird also die Schlussfassung, die totale Steigerung des römischen Weltreiches sein. Das hatten wir bei Daniel in den vorherigen Kapiteln immer wieder gesehen. Und dabei zieht es diesen Antichristen in geheimnisvoller Weise immer wieder in den Nahen Osten. Er wird sich wahrscheinlich zwischenzeitlich sogar als Schutzmacht für Israel ausgeben. Das haben wir in Daniel 9, Vers 27 gesehen. Als westliche Schutzmacht, wenn möglicherweise die arabische Welt sich gegen Israel stellt, das ist ja gut denkbar, oder Russland im Verein mit ihnen, könnte sein. Aber am Ende wird der Antichrist dann einen großen Teil des jüdischen Volkes vernichten, obwohl er sich vorher als dessen Beschützer ausgegeben hat. Das wird in aller Brutalität im Alten Testament Sacharja 13, Vers 8 beschrieben. Und es soll geschehen in dem ganzen Lande, spricht der Herr, dass zwei Teile darin ausgerottet werden und untergehen. Ein Massenmord an den dann lebenden Juden durch den Antichristen. Also, das ist das erste Kennzeichen des Antichristen, die totale Selbsterhebung. Und dann sehen wir gleich ein zweites Kennzeichen. Das ist die totale Selbstvergötzung. Die totale Selbstvergötzung. Sehen Sie im zweiten Teil von Vers 36, das heißt, er wird sich gegen den Gott aller Götter richten, er wird Ungeheuerliches reden gegen ihn, also gegen den Gott der Bibel, gegen den lebendigen Gott, den Gott der Juden, den Gott, den Vater Jesu Christi, an den wir glauben. Und dann in Vers 37 steht, auch die Götter seiner Väter wird er nicht achten. Er wird weder den Lieblingsgott der Frauen, werden wir gleich noch sehen, noch einen anderen Gott achten. Also, während Antiochus IV. Die Götter seiner Väter achtete, zumindest in seinem öffentlichen Verhalten, leugnet der Antichrist die Macht eines Gottes überhaupt. Das ist auffällig. Und diese Leugnung und Lästerung alles Göttlichen, die geschieht mit einer klaren Absicht, weil nämlich der Antichrist für sich selbst göttliche Vollmacht in Anspruch nimmt. Er ist der Antichristus, derjenige, der sich an die Stelle Christi setzt. Er ist der Antigott, derjenige, der sich an die Stelle der anderen Götter setzen und an ihrer Stadt verehren lässt. Interessanterweise ist es wieder Paulus. In 2. Thessalonicher 2, Vers 4, der genau dies beschreibt. Er sagt, dieser Mensch der Bosheit, der ist der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott oder Gottesdienst heißt, sodass er sich in den Tempel setzt und vorgibt, er sei selber Gott. Zitat Ende. Also Paulus bestätigt hier in eindrücklicher Weise, viele hundert Jahre später, was Daniel vorher schreibt. Der große Paulus, der große Lehrer der Christenheit. Nun, wie viel Akzeptanz mit der Gottesleugnung erzielt werden kann bei Menschen, das zeigten einige aktuelle Bücher, die jetzt im Oktober auf der Frankfurter Buchmesse für Furore sorgen. Man fragt sich, Mensch, wenn er so offen die Gottheit leugnet, wird er überhaupt Zustimmung kriegen, der Antichrist? Aber das kommt ja teilweise nicht schlecht an. Ganz aktuell, ne? Richard Dawkins, der Gotteswahn, der Glaube macht den Menschen zum Mörder, sagt Dawkins, jetzt etwas abgekürzt. Wer einen Glauben ernst nimmt, steht immer in der Gefahr, zum Terroristen zu werden, sage ich jetzt mal etwas zugespitzt. Oder denken wir an das neue Buch von Michel Onfray, Wir brauchen keinen Gott, ist der Titel. Oder die neue Veröffentlichung von Christopher Hitchens, Der Herr ist kein Hirte, ist sein Titel, Der Herr ist kein Hirte. Alles ein offener Affront gegen Gott. Und das ist eine Tonart, der sich auch der Antichrist ganz ähnlich bedienen könnte. Das ist vorstellbar. Und dennoch, zunächst zu Beginn seiner Herrschaft, wird der Antichrist aus strategischen Gründen die Zusammenarbeit mit der Religion suchen. Das haben wir ja in Offenbarung 17 ganz deutlich dokumentiert, dass der Antichrist eine Zeit lang mit der Welteinheitsreligion, die sich dann immer mehr herauskristallisiert, kooperiert, um seine eigene Machtbasis religiös abzustützen. Und dann, wenn er die ganze Macht hat, wird er diese Religion wie ein lästiges Insekt abschütteln und sich selbst total und endgültig in den Mittelpunkt allen Gottesdienstes stellen. So zeigt es uns Offenbarung 17 und 18. Und hier Vers 37a steht es, sogar die Götter seiner Väter, also die er von Kindheit an angebetet hat, wird er nicht achten. Und dann steht hier etwas rätselhaft, er wird weder den Lieblingsgott der Frauen noch irgendeinen anderen Gott achten. Jetzt will ich nicht fragen, was ist der Lieblingsgott der Frauen? Menge hat übersetzt, er wird sich nicht um den Lieblingsgott der Frauen kümmern. Das war bei den Babyloniern Tammuz, im Griechischen Adonis, bei den Ägyptern Osiris, so ein Jüngling, so ein Schönling. Das könnte hier gemeint sein. Es könnte aber auch übersetzt werden, sagen einige Ausleger, er wird sich nicht um die Sehnsucht der Frauen kümmern. Oder er wird keinen Hang zu Frauen haben, so kann man das auch übersetzen. Und da haben andere daraus die Frage abgeleitet, ob der Antichrist möglicherweise homosexuell wäre. Das ist also eine Interpretation, ich würde da sehr vorsichtig sein, einfach weil der Text an dieser Stelle uns nicht präziser informiert. Das müssen wir ein Stück weit offen lassen. Aber jedenfalls, so sehr er den lebendigen Gott der Bibel und die Götzen der Heiden ablehnt, so völlig wird der Antichrist die totale Verehrung seiner selbst fordern. Und Martin Luther hat einmal betont, dass diese Haltung im Kern, wenn auch nicht in ihrer Zuspitzung, aber im Kern, das Problem eines jeden Menschen ist. Er sagt, wir wollen nicht, dass Gott Gott ist, sondern wir wollen selber Gott sein. Das ist unser Problem. Wir wollen nicht, dass Gott Gott ist, sondern wir wollen selber Gott sein. Wir wollen der Gott unseres Lebens sein. Wir wollen selber über unser Leben verfügen und bestimmen. Und Gott soll uns da nichts vorgeben. Er soll uns nicht reinreden. Meine Entscheidungen treffe ich allein und ich bin keinem Gott dafür verantwortlich. Das ist die Grundhaltung der Sünde. Und in dieser Person des Antichristen können wir im Grunde genommen sehen, wohin diese Haltung zielt, wenn sie sich ganz austoben kann, wenn sie sich ganz entfalten kann, diese Haltung, dass ich mein eigener Gott sein will. Beim Antichristen endet das dann in der totalen Blasphemie, in der totalen Gotteslästerung und Gegnerschaft zu dem lebendigen Gott. Sein Ziel ist die Weltbeherrschung. Und dazu ist ihm jedes Mittel recht. Er setzt besonders auch auf massive Waffentechnik. Das ist das Dritte, was hier beschrieben ist. Also die totale Selbsterhebung, die totale Selbstvergötzung und schließlich zum Schluss das dritte Kennzeichen, die totale Selbstermächtigung. Die totale Selbstermächtigung in militärischer Hinsicht. Hier ist in Vers 38 die Rede davon, dass er den Gott der Festungen verehren wird. Und das ist ein Bild für militärische Macht. Von diesen Festungen ist in Kapitel 11 häufiger die Rede und sie beschreiben immer eine militärische Machtposition. Er wird also die moderne Waffentechnologie nutzen und den totalen Krieg führen. Er wird den totalen Krieg führen. Mit dem totalen Einsatz der zur Verfügung stehenden Machtmittel. Und so hat es ja schon Daniel 7,23 angekündigt, sein Reich wird die ganze Erde zertreten und zermalmen. Das ist das Ziel dieses Antichristen. Und da hinein, in diesen militärischen Machtapparat, wird er sein Vermögen opfern. Den Gott, sagt Vers 38, von dem seine Väter noch nichts gewusst haben, die ganze Waffentechnik, die noch nicht kannten, wird er ehren mit Gold, Silber, Edelsteinen und Kostbarkeiten. Da hinein wird er das Staatsvermögen gewissermaßen investieren. Und all seine Waffentechnik und Bauwerke wird er in den Dienst dieser militärischen Macht dann stellen. Vers 39, er wird die starken Festungen dem fremden Gott unterstellen, diesem fremden Gott, dem totalen Krieg. Das ist letztlich der Gott, dem er alles opfert, dem er alles hingibt. Und dann wird er seine Macht weiter dadurch stabilisieren, dass er Günstlinge und Ja-Sager und Speichellecker belohnt. Vers 39, am Ende, die ihn erwählen, denen wird er große Ehre antun, er wird sie zu Herren machen über viele und ihnen Land zum Lohn austeilen. Das sind seine Günstlinge, das sind die Leute, die ihm aus der Hand fressen gewissermaßen, die wird er einsetzen und das wird seine Macht weiter verfestigen. Mit einem so ausgebauten Imperium wird er dann seine Eroberungspolitik zum Ziel führen und er wird eine Blutspur von schreiendem Leid und Elend anrichten und hinter sich herziehen. Das sind die Verse 40 bis 45. Also auch dieses globale Imperium, sehen wir, sieht sich zunächst militärischen Attacken ausgesetzt. Vers 40, der König des Südens wird sich mit ihm messen und der König des Nordens wird einfallen. Es gibt interessante Hinweise in Hesekiel 38, die darauf hindeuten, dass es sich dabei um eine endzeitliche Verwicklung Russlands handeln könnte. Wir können das heute nicht vertiefen, aber das wäre möglich. Ich will mich dabei jetzt nicht festlegen. Wir müssten mal Hesekiel 38 daraufhin untersuchen. Aber zunächst kann dann das antichristliche Regime sich machtpolitisch durchsetzen. Auch das wird hier deutlich in den Versen 41 bis 43. Er wird den König des Südens und den König des Nordens besiegen, heißt es im Vers 41. Und er wird in das herrliche Land einfallen. Das ist natürlich wieder Israel. Und viele werden umkommen. Viele werden umkommen, es werden aber seiner Hand entrinnen, Edom, Moab und der Hauptteil der Ammoniter. Das ist interessant. Also zunächst macht er eine Invasion Richtung Israel und er wird die Länder im Südosten, wie es hier heißt, verschonen. Warum? Weil strategisch viel wichtiger die Situation im Südwesten ist, der afrikanische Kontinent. Darauf wird er dann seine Aufmerksamkeit richten. Er wird weiter nach Südwesten gewissermaßen vorstoßen. Dann steht es hier in den Versen 42, 43, er wird seine Hand ausstrecken nach den Ländern und Ägypten wird ihm nicht entrinnen, also in die Richtung wird er gehen. Er wird Herr werden über die goldenen und silbernen Schätze, über alle Kostbarkeiten Ägyptens, Libya und Kuschita werden ihm folgen. Also, er wird seine Macht zunehmend ausbauen. Und es ist gut denkbar, dass um diese Zeit etwa die Hälfte seines Regierungshandelns bereits vorbei ist. Und dass er in dieser Zeit die Weltreligion abschütteln wird, dass er sich erheben wird, dass er den Druck auf Israel verstärken wird. Und während er gen Süden geht, wird er hören, sagt Vers 44, von Gerüchten, die ihn erschrecken aus Norden und Osten. Das heißt, es wird dort einen Aufruhr geben von irgendwelchen anderen Mächten, Russland vielleicht, wer auch immer. Und dann wird er zurückziehen dorthin und wird sich dieser Bedrohung widmen. Und er wird aus strategischen Gründen ein logistisches und ideologisches Zentrum in Israel errichten. Schauen Sie, das steht hier in Vers 45. Und er wird seine prächtigen Zelte aufschlagen zwischen dem Meer und dem herrlichen, heiligen Berg. Das kann man ziemlich gut lokalisieren, also Mittelmeer und Totes Meer. Dazwischen liegt ja gewissermaßen Israel. Und der Berg, von dem hier die Rede ist, ist nach biblischem Sprachgebrauch der Berg Zion. Also irgendwo zwischen Mittelmeer und Totem Meer und Berg Zion in Jerusalem wird er ein neues Hauptquartier etablieren, gewissermaßen eine logistische und ideologische Zentrale für den Kampf in den letzten Tagen. Und von hier aus will er dann, so denkt er, sein Imperium endgültig sichern. Eine interessante Skizze, die uns der Prophet Daniel dort zeichnet, 535 vor Christus, durchaus nachvollziehbar aus heutiger geostrategischer Perspektive. Das müssen wir einfach mal so zur Kenntnis nehmen. Aber dann sehen Sie, wie das hier endet. Auf dem Höhepunkt, was wird geschehen? Da heißt es dann, aber es wird mit ihm ein Ende nehmen und niemand wird ihm helfen. Überlegen Sie mal. Auf dem Höhepunkt seiner totalen Macht wird der Antichrist die Kraft und die Überlegenheit des allmächtigen Gottes erfahren. Und das wird hier so kurz und knapp geschildert, um deutlich zu machen, diese lakonische Selbstverständlichkeit. Gott wird es machen. Gott wird wie ein Wölkchen den Antichrist beiseite schieben. Und schon in Vers 36 war das angedeutet, wenn Sie mal da oben sehen, es wird ihm gelingen, heißt es erst, dieser ganze Aufstand gegen die Götter und gegen die politischen Mächte, bis sich der Zorn ausgewirkt hat. Damit ist der Zorn Gottes gemeint. Denn es muss geschehen, was beschlossen ist. Das heißt, er kommt so lange zurecht, bis Gott sagt, stopp. Bis der Becher von Gottes Zorn voll ist. Bis das, was Gott geplant hat zuzulassen, erreicht ist. Und dann ist Punkt. Und Gott wird die ganze Sache mit einem einzigen Wort zum Stoppen bringen. Er wird Erfolg haben, heißt es hier wörtlich im Vers 36, bis das Maß des Zornes voll ist. Denn was beschlossen ist, nämlich bei Gott, das kommt zur Ausführung. Ein beeindruckendes Porträt dieses Antichristen. Der deutsche Dichter Reinhold Schneider hat 1938 folgendes Gedicht über diesen Antichristen geschrieben. Da heißt es, er wird sich kleiden in des Herrn Gestalt und seine heilige Sprache wird er sprechen und seines Richteramtes sich erfrechen und übers Volk erlangen die Gewalt. Und Priester werden, wenn sein Ruf erschallt, zu seinen Füßen ihr Gerät zerbrechen. Das heißt, sie werden sich anpassen. Auch die religiösen Führer, auch die Theologen werden sich ihm anpassen, werden ihr Gerät zerbrechen, werden sich von ihm neue Wahrheiten vorgeben lassen. Auch Priester werden, wenn sein Ruf erschallt, zu seinen Füßen ihr Gerät zerbrechen. Die Künstler und die Weisen mit ihm zechen, um den sein Lob aus Künstlermunde hallt. Und niemand ahnt, dass Satan aus ihm spricht. Und seines Tempels Wunderbau zum Preis die Seelen fordert, die er eingefangen. Erst, wenn er aufwärts fahren will ins Licht, wird ihn der Blitzstrahl aus dem höchsten Kreis ins Dunkel schleudern, wo er ausgegangen. Beeindruckende Zeilen, die deutlich machen, dieses freche Aufstreben des Antichristen. Aber dann, wenn seine Macht am größten ist, erst wenn er aufwärts fahren will ins Licht, wird ihn der Blitzstrahl aus dem höchsten Kreis, diese Macht Gottes, ins Dunkel schleudern, wo er ausgegangen. Reinhold Schneider hat, als er das 1938 schrieb, natürlich auch Adolf Hitler im Blick. Deswegen 1945 wurde auch eine Anklage wegen Hochverrats gegen Reinhold Schneider vorbereitet, die dann wegen des Kriegsendes nicht mehr zustande kam. Hitler als einer dieser Vorläufer, als einer von denen, an denen sich manche Züge dieser Erhebung, dieser totalitären Versuchung deutlich macht. Aber auch Schneider wusste, Hitler ist nur einer der vielen Vorläufer, nur eine der vielen Vorschattungen dieser Schreckensfigur, die am Ende der Weltgeschichte auf die Bühne treten wird. Und sehen Sie, liebe Gemeinde, in diesem Moment ist es besonders wichtig, dass wir wissen, die Verse 1 bis 35 hat Gott präzise erfüllt, hat Gott minutiös erfüllt, haben wir letzten Sonntag gesehen. Und wir dürfen darauf vertrauen, dass auch diese Verse, die wir jetzt gelesen haben, dass auch die genauso minutiös in Erfüllung gehen werden. Wir haben zwar keinen Zeitplan, die Bibel sagt uns nirgendwo eine Jahreszahl, wann das passieren wird. Jegliche Spekulation ist uns verboten. Aber das will ich auch sagen, unsere Generation, liebe Leute, kann sich dieses Szenario, diese ganze Szenerie ungleich besser vorstellen, als das etwa zu Daniels Zeiten möglich gewesen wäre. Schauen Sie mal, eine Menschheit, die sich immer williger auf Globalisierung einlässt, die kann sich diese weltweiten Machtstrukturen durchaus vorstellen. Wir brauchen eine Weltregierung, heißt es immer häufiger. Wir brauchen weltweit akzeptierte militärische Eingreiftruppen, wird gefordert. Und je mehr Macht in den Händen von immer weniger Menschen konzentriert ist, umso leichter wird dann auch irgendwann der Umschlag in die totalitären Strukturen denkbar sein. Das ist für uns viel leichter vorstellbar geworden. Und jetzt kommt zum Ende hin die Frage eben, warum musste Daniel dies aufschreiben? Warum? Warum hat Gott ihn schon bis zu dieser letzten Grenze schauen lassen? Und warum ist es für uns wichtig, das zu wissen? Zwei Antworten habe ich darauf gefunden. Die erste Antwort: Was wir hier sehen sollen, am Ende steht immer Gott. Das ist das Erste, was wir festhalten wollen. Am Ende steht immer Gott. Die Verse 1 bis 35 haben gezeigt, Gott steht über der Geschichte. All die einzelnen Herrscher können letztlich nur in ihre Ämter eintreten, weil Gott es irgendwie zulässt. Und er hat es längst vorher gewusst. Gott steht über der Geschichte. Aber hier, diese Verse und vor allem Vers 45 am Ende zeigen, Gott steht nicht nur über der Geschichte, sondern Gott steht am Ende der Geschichte. Am Ende steht immer Gott. Und das heißt, auch die letzte Zuspitzung der Sünde, auch der frechste Böse, wie dieser Antichrist, auch der mächtigste Böse, wird von Gott kontrolliert. Es kann nichts aufkommen. Es kann keine Macht je so stark werden, dass sie in der Lage wäre, sich der Kontrolle des lebendigen Gottes zu entziehen. Keine Macht. Und so setzt Gott auch dem Antichristen eine verbindliche Frist. Wir wünschten manchmal, das geht Ihnen wahrscheinlich ähnlich wie mir, dass Gott schon früher sichtbar eingreifen würde. Wir wünschten manchmal, dass manches Böse erst gar nicht passieren kann. Dass manches Gemetzel und manches Massaker verhindert wird, bevor es so viele Opfer kosten kann. Wir wünschen es uns so sehr. Aber Gott lässt auch manches zu. Es muss deutlich werden, wohin der Mensch mit seiner Verantwortlichkeit kommt. Auch das Böse muss sich öffentlich ausreifen in bestimmten Situationen. Und dann kann Gott doch immer noch auch das Böse zum Guten verwenden. Er kann, so sagt die Bibel häufig, Leiden verwenden, um Läuterung zu bewirken für seine Leute. Und dieses Leiden in der Endzeit, das Leiden an dem Antichristen, wird dazu führen, dass die überlebenden Israeliten sich umkehren werden zu Christus. Dass sie erkennen werden, wie Zacharja sehr deutlich schreibt in Kapitel 12, er ist der Heiland, den wir brauchen. Das bleibt entscheidend. Am Ende steht immer Gott. Das wird auch der Antichrist erfahren. Und Paulus hat es in 2. Thessalonicher 2, Vers 8, wo auch sonst gesagt, ihn wird der Herr Jesus umbringen mit dem Hauch seines Mundes. Und er wird ihm ein Ende machen durch seine Erscheinung, wenn er kommt. Also derjenige, der dann dieses Urteil über den Antichristen exekutiert, der es letztlich ausführt, ist der Sohn Gottes selbst, ist Jesus Christus. Was hier in Vers 45 steht, das wird verwirklicht durch Jesus Christus. Und in Offenbarung 19, ab Vers 11, wird dann diese Entscheidungsschlacht bei Harmagedon beschrieben. Das ist der Stoff für viele Filme gewesen, die das natürlich völlig verzerrt thematisieren. Aber die Bibel sagt, es wird diese Entscheidungsschlacht geben und Christus wird den Antichristen endgültig in die Schranken weisen und beweisen, am Ende steht immer Gott, am Ende steht immer Christus. Und bereits vorher, in dieser letzten Trübsalzeit, sagt die Bibel, wird es Evangelisation geben. Das können Sie in Offenbarung 7 nachlesen. Ab Vers 4, da werden Menschen sein, die sich in dieser Trübsalzeit zu Christus bekehren, Juden und Heiden. Und sie werden das Evangelium ausbreiten. Sie werden Menschen sagen, glaube an Christus, er kann dich auch durch diese große Not hindurch retten. Er will dir ewiges Leben schenken. Vertraue ihm, deinem Retter. Und so wird für viele die Mitte der Nacht zum Anfang des neuen strahlenden Tages werden. Liebe Gemeinde, diese Verse sind ein starker Trost, weil sie uns sagen, vergiss es nicht, am Ende steht immer Gott. Am Ende steht immer Gott für Daniel, für uns und für die Generation, die diese Ankündigung an eigenen Leibe erfahren werden. Wenn es soweit sein wird, dann hoffe ich und bete ich und wünsche ich, dass diese Wahrheit bis dahin immer weitergetragen wird. Dass dann Menschen da sind, die Daniel 11 aus der Tasche ziehen und die Vers 45 dick unterstrichen haben und Vers 36c dick unterstrichen haben und die dann wissen, er kommt zu seinem Ende. Wir sind nicht verloren, weil Christus uns helfen wird und weil er der Stärkere ist. Am Ende steht immer Gott. Auch die größte totalitäre Macht muss am Ende vor Gott die Knie beugen. Und übrigens auch am Ziel deines Lebens und auch am Ziel meines Lebens wird Gott stehen. Am Ende steht immer Gott. Der Hebräerbrief sagt, es ist dem Menschen bestimmt zu sterben und danach das Gericht Gottes. Am Ende steht immer Gott, ob für den Antichristen oder für sie oder mich. Am Ende steht immer Gott. Und gegenüber Gott und seinem Zorn kann uns niemand helfen. Schauen Sie, der Antichrist mit seiner ganzen Macht, wie das hier so steht in Vers 45, aber es wird mit ihm ein Ende nehmen und dieses Halbsätzchen und niemand wird ihm helfen. Er hat seinen ganzen militärischen Machtapparat aufgebaut. Er hat seine ganzen Günstlinge um sich herum versammelt. Er hat seine politischen Zentralen gut strategisch über seinen Machtbereich verteilt. Und dann steht er vor Gott und niemand wird ihm helfen. Gegenüber Gott und gegenüber dem Zorn Gottes kann uns niemand helfen, außer einem. Und das ist Gott selbst. Und genau das wird jetzt in den letzten Sätzen deutlich, ohne die ich Sie nicht aus diesem Gottesdienst entlassen will und kann und darf. Denn da lässt Gott uns zum Schluss noch eine zweite Wahrheit so deutlich werden. Also erstens, am Ende steht immer Gott. Und das Zweite, was wir hier am Ende sehen, am Ende gibt es nur entweder oder. Am Ende gibt es nur entweder oder. Sehen Sie hin, Vers 1, Kapitel 12. Zu jener Zeit wird der große Engelfürst, der für sein Volk eintritt, Michael, sich aufmachen. Es wird eine Zeit großer Trübsal sein, wie sie nie gewesen ist, seitdem es Menschen gibt, bis zu jener Zeit. Jetzt kommt's. Aber zu jener Zeit wird dein Volk errettet werden, und zwar alle, die im Buch geschrieben stehen, alle, die in der Computerliste gefunden werden. Entweder oder, stehe ich drin oder stehe ich nicht drin. Übrigens, das will ich noch sagen, dieser Vers unterstreicht auch nochmal die unsichtbare Dimension dieses Kampfes. Dass das wirklich auch in der unsichtbaren Welt gewissermaßen begleitet ist, dieser Kampf. Der Erzengel Michael, das ist einer der schützenden Engels Israels, der wird auch in dieser letzten Phase bei dem Volk Gottes in besonderer Weise sein. Und während der Antichrist von satanischer Macht flankiert wird Und niemand ahnt, dass Satan aus ihm spricht, sagt Reinhold Schneider, stehen auch Gottes unsichtbare Truppen bereit. Das sehen wir hier an Michael. Im Übrigen, in unserer Zeit erleben wir auch, dass das Thema Okkultismus immer hoffähiger wird. Das müssen wir an dieser Stelle mal sagen. Es wäre vor einigen Jahren noch undenkbar geworden, wie wir es in der kommenden Woche wieder erleben werden, nämlich dass das Reformationsfest in den Schulen verdrängt wird durch den Halloween-Kult. Ja, am Mittwoch ist es soweit. Halloween, das ist der Vorabend von Allerheiligen, also All Hallows Evening, die Nacht vom 31. Oktober zum 1. November. Das fällt zusammen, dieser Termin, mit dem keltischen Geisterfest für den toten Gott Samhain. Und das Ganze ist verbunden mit dieser Vorstellung, dass die Seelen der Toten aus dem Vorjahr für kurze Zeit in ihre Häuser und Wohnungen zurückkehren. Und dass die Wohnungen dann entsprechend geschmückt und vorbereitet sind, damit denen auch Gutes widerfährt, wenn die Geister zurückkommen. Der Kürbis steht bereit und signalisiert gewissermaßen das Willkommen. Aber die Erde entlässt nicht nur die Verstorbenen, so sagt dieser Geisterkult, sondern auch Geister, Dämonen und Kobolde. Das ist das Gedankengut dahinter. Seit den 90er Jahren wird das im deutschsprachigen Raum so gefeiert. Und es breitet sich immer mehr aus. Dieser Kult mit den Kürbissen, diese als Totengerippe verkleideten Schüler teilweise, dieser Spuk und Spaß mit den Geistern und Dämonen. Damit verbindet sich dann oft eine amerikanische Tradition, dass die Kinder in die Läden kommen und sagen Trick or Treat. Also übersetzt kann man frei übersetzen sagen Süßes oder Saures. Entweder ihr gebt uns Süßigkeiten oder wir werden hier irgendeinen Streich machen. Wir werden euch irgendeinen Ärger werden wir euch zufügen. Entweder wir bekommen was oder wir tun euch was. Übrigens wird dadurch immer mehr dieses Martinssingen ersetzt. Das Martinssingen hat ja wenigstens noch daran erinnert, Martini, Martini, das war ein frommer Mann, der schnitt ein Stück vom Mantel ab und gab es dem armen Mann, Martini, Martini, Martini. Und das war wenigstens noch so eine Erinnerung daran, dass man sich um Arme kümmern sollte. Und dann haben die Kinder das gesungen und dann haben sie dann ihre Bonbons und Mars und Milky Ways und was auch immer in ihre Tüten geworfen bekommen. Das wird jetzt immer stärker ersetzt dadurch, dass sie nicht mehr Martini singen, sondern dass sie sagen, Süßes oder Saures. Und sie merken, wie sich die Dinge verschoben. Früher ein Schulgottesdienst zum Reformationsfest. Da wurde erklärt, was die Reformatoren entdeckt hatten in Christus mit der Wahrheit der Bibel. Und das Reformationsfest wird ersetzt durch ein Geisterfest. Eine totale Verharmlosung des Themas Okkultismus. So als handelt es sich bei bösen Geistern nur um Spaß und Spiel. Und Leute, die auf diese Weise vorbereitet werden, die machen sich überhaupt nicht klar, was das vielleicht später mal heißt, irgendwelche okkulten Praktiken dann wirklich zu versuchen und durchzuführen, als seien die Geister alle nur harmlos, als sei das alles gar nicht wahr. Und so wird das Denken unserer Kinder systematisch verändert. So wird an die Stelle der Erinnerung an die Reformation ein Geisterkult gesetzt und die Fundamente werden verrückt. Die Haltung und das Denken ändern sich schleichend. Natürlich werden die meisten Kinder sagen, es ist doch nur ein Quatsch, es ist doch nur ein Spaß. Aber was nehmen wir ihnen weg und was geben wir an diese Stelle? Und passend dazu kommt dann auch jetzt noch die Übersetzung des letzten Harry Potter Buches mit großem Aufwand in die Läden. Dort, wo es auch zu dieser systematischen Vermischung von vermeintlich Gut und Böse kommt, wo der Okkultismus verharmlost wird und böse Geister und Mächte letztlich vermeintlich Gutes hervorbringen sollen. Eine totale Verwirrung des Denkens und Empfindens unserer Kinder und nicht nur der. Auch der Antichrist wird versuchen, im Verein mit dem Satan, der hinter ihm steht, die Menschen von jeglicher Verbindung mit dem lebendigen Gott fernzuhalten. Er wird versuchen, sie davon abzuschneiden. Er wird versuchen, ihr Denken zu kontrollieren, ihren Glauben zu kontrollieren und sie von ihren Wurzeln zu trennen. Aber am Ende steht Gott. Und seine Leute werden errettet. Alle steht hier, die im Buch geschrieben sind. Und die entscheidende Frage für sie lautet, stehen sie im Buch? Denn davon wird abhängen, ob sie errettet sind oder nicht. Stehen sie im Buch? Am Ende gibt es nur entweder oder. Und ob ich im Buch stehe oder nicht, davon hängt auch ab, was mit mir wird hier in Vers 2. Da heißt es, und viele, die unter der Erde schlafen liegen, werden aufwachen. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewiger Schmach und Schande. Das ist bezogen auf die Endzeit, aber die Bibel macht deutlich, das gilt generell. Die Frage ist nicht, bleibe ich im ewigen Tod oder werde ich wieder lebendig, sondern die Alternative ist eine andere. Sie heißt schlichtweg, wo verbringe ich meine Ewigkeit? Auferstehen muss jeder, sagt dieser Vers. Die einen werden auferstehen zum ewigen Leben, die anderen werden auferstehen zu ewiger Schmach und Schande. Das ist die Hölle, zum ewigen Gericht, zur ewigen Verdammnis. Wo verbringe ich meine Ewigkeit? Auch Paulus hat mal in einer öffentlichen Rede gesagt, Apostelgeschichte 24, ich habe die Hoffnung zu Gott, nämlich dass es eine Auferstehung der Gerechten wie der Ungerechten gibt. Und jetzt ist die große Frage, wer sind die Gerechten? Die Gerechten sind nach Aussage der Bibel nicht diejenigen, die etwas bessere Menschen vermeintlich sind als andere. Die etwas weniger auf dem Kerbholz haben, die etwas rücksichtsvoller ihren Mitmenschen begegnen. Nein, die Bibel sagt, es gibt nur einen Weg, gerecht zu werden vor Gott. Gerecht, das heißt von Gott gerecht gesprochen, von meiner Schuld freigesprochen, angenommen von Gott als Kind. Das heißt in der Bibel immer gerecht, gerechtfertigt, gerecht gesprochen trotz meiner Schuld. Und die Bibel macht deutlich, es gibt nur einen einzigen Weg, ein Gerechter zu werden. Und dieser eine Weg, der führt über das Kreuz. Dort, wo der Herr Jesus Christus für unsere Schuld gestorben ist, wo er die Strafe getragen hat, die wir verdient gehabt hätten. Dort allein werde ich gerecht vor Gott, wenn ich die Vergebung, die der Herr Jesus erworben hat, wenn ich die persönlich ergreife. Wenn ich sage, sprich du mich gerecht, ich bin auf Gnade und Barmherzigkeit angewiesen. Sprich du mich gerecht. Nur wer so ein Gerechter geworden ist, wird dabei sein bei der Auferstehung zum ewigen Leben. Und wird nicht dabei sein bei der Auferstehung zu ewiger Schmach und Schande. Und dann ein letzter Unterschied in Vers 3, da heißt es, und die da lehren, man müsste eigentlich übersetzen, und die Verständigen, diejenigen, die Verständnis gewonnen haben, werden leuchten wie des Himmels Glanz und die viele zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich. Also das ist der Unterschied, die einen sind verständlich und die anderen bleiben blind für Gottes Wahrheit. Und die Frage ist, wie werde ich verständlich? Verständlich werde ich dadurch, dass ich Gottes Wahrheit akzeptiere. Dass ich mir von der Bibel mein Denken erleuchten lasse. Dass ich das ernst nehme und annehme, was Gott mir über diese Welt und über mein Leben sagt. So werde ich verständlich. Und wenn ich so ein Verständiger geworden bin, dann werde ich auch andere zur Gerechtigkeit weisen. Dann werde ich das auch anderen sagen wollen, dass sie gerettet werden können, dass sie im Buch des Lebens stehen sollen, dass Christus für sie gekommen ist, dass sie seine Vergebung brauchen. So allein und dass sie nur so zur Auferstehung des Lebens kommen. Und Jesus nimmt diesen Vers dann später auf und macht deutlich, das gilt nicht nur für die, die dann unter dem Antichristen getötet werden, sondern das gilt generell, das macht Jesus in Matthäus 13, Vers 43 deutlich. Da zitiert er nochmal aus Daniel 12 und er unterscheidet er und sagt, und die einen werden in den Feuerofen geworfen, da wird Heulen und Zähneklappern sein. Und das sind die Menschen, macht er in dem Zusammenhang deutlich, die den Glauben an Jesus verweigert haben. Und dann heißt es weiter, und dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in ihres Vaters Reich, die gerecht geworden sind durch Jesu Vergebung. Und so lassen Sie uns das bitte zum Schluss festhalten. Am Ende steht immer Gott, auch am Ende ihres Lebens. Und das Zweite, was wir gesehen haben, am Ende gibt es nur entweder oder. Stehe ich im Buch des Lebens oder stehe ich nicht drin? Darf ich zum ewigen Leben auferstehen oder muss ich zur ewigen Verdammnis auferstehen? Und schließlich bin ich verständig durch Christus oder bleibe ich blind? Und auf alle diese drei Fragen gibt es immer nur dieselbe Antwort. Gibt es immer nur dieselbe Antwort. Wie werde ich verständig? Jesus hat gesagt in Johannes 8,31, wenn ihr bleiben werdet an meiner Rede, wenn ihr meinen Worten glaubt, die hier in der Heiligen Schrift sind, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ich werde verständig allein durch Jesus. Und wie bekomme ich das ewige Leben? Jesus hat gesagt in Johannes 11, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Das ewige Leben bekomme ich allein dadurch, dass ich mich im Vertrauen an diesen Jesus Christus wende und sage, Herr, rette mich, Herr, vergib mir, Herr, schenke mir das ewige Leben. Und wie kommt mein Name hinein in dieses Buch des Lebens? Im vorletzten Kapitel der Bibel, Offenbarung 21, da wird es deutlich gesagt, das heißt, im Himmel sind nur die, Zitat, die geschrieben sind im Lebensbuch des Lammes. Das Lamm ist ein Bild für Christus, der für uns sein Leben gibt. Und nur die kommen in den Himmel, die geschrieben sind im Lebensbuch des Lammes. Es ist das Buch Christi. Und wenn wir dann fragen, wer kommt da rein, wer steht da drin, dann müssen wir nur ein Kapitel weiterblättern, ins letzte Kapitel des Neuen Testaments. Und dort heißt es dann in Vers 17, Offenbarung 22, Vers 17, wen da dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Verstehen Sie, das ist eine Einladung. Der lebendige Gott will, dass Sie im Buch des Lammes, im Buch des Lebens stehen. Er will Ihr Leben retten. Er will sie dabei haben bei der Auferstehung zum ewigen Leben. Er will ihnen die Augen öffnen für seine Wahrheit. Und darum lädt er sie ein. Lädt er sie ein, auch mit dieser ernsten Predigt über den Antichristen, und sagt, wen da dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Christus. Christus ist das Wasser des Lebens. Er ist Gottes große Einladung, auch an sie. Und damit sehen wir am Ende, auch für uns, die wir nicht in der Zeit des Antichristen noch nicht leben, da transportieren diese Verse eine brennende, aktuelle Botschaft. Eine Botschaft, die uns ganz persönlich angeht. Und die entscheidende Frage lautet, hast du Jesus Christus oder hast du ihn nicht? Wenn du Jesus Christus nicht hast, wenn du nicht im Vertrauen zu ihm kommst und dein Leben an ihn bindest, dann kannst du haben sonst was immer du willst. Es wird dir nichts, aber auch gar nichts nützen. Und denken Sie nochmal an den Antichristen. Mit all seiner Macht und Ausstattung hieß es am Ende, und niemand wird ihm helfen. So geht es jedem Menschen, der ohne Jesus lebt. Er ist der Herr der Geschichte. Jesus wird das letzte Wort sprechen. Und wer Jesus hat, der ist sicher. Für jetzt und in alle Ewigkeit. Amen.